Stell dir vor, du gehst einen Bekannten besuchen und der Bekannte wohnt in der Nähe vom Bahngleis. Und ihr geht dort hin, ihr seid noch nie dort vorher. Ihr habt eine gemütliche Teepause oder Kaffeepause, vielleicht auch noch einen Kuchen dazu. Du machst dir schön gemütlich in deinem Sessel und plötzlich donnert es, das ganze Haus zittert. Und man kommt nicht mehr raus, was jetzt los ist. Sogar Bilderrahmen an der Wand zittern. Und du springst aus dem Sessel auf. Was ist denn das? Und der Bekannte sagt, was soll was sein? Ja, das, was da so scheppert. Aha, der Zug. Da gewöhnt man sich dran. Nein, nie würde ich mich daran gewöhnen. Wir alle wissen, dass man sich sehr schnell daran gewöhnt. Ich habe selber mal an einem Güterbahnhof gewohnt, wo morgen um 6 Uhr die lauten Züge durchgefahren sind. Man gewöhnt sich daran. Ganz ähnlich ist es beim Gebet, das meist gesprochene Gebet im Laufe der Weltgeschichte ist, genau ähnlich. Oder? Man gewöhnt sich als Vater unser. Die ganze Welt sehnt sich danach, Gott zu erfahren, und Jesus gibt in ein paar einfache Worte Möglichkeiten dazu. Stell dir vor, du hättest jeden Tag die Möglichkeit, einen Termin bei Gott persönlich. Beim Schöpfer vom Universum, wo alles gemacht hat, wo dich wunderbar kennt, und du könntest ihm dein ganzes Herz ausschütten. Würdest du den Termin annehmen? Du könntest auch die kritische Frage stellen. Klar, wir würden wahrscheinlich alle Ja sagen. Und Jesus würde dir antworten, alles Nötige dazu findest du im Vater unser. Und wir sagen, in dem was? Ihr versteht, was ich meine. Wir kennen das Vater uns so gut, dass wir gar nicht mehr die Worte hören, die da drin stehen. Oder wir haben es vor langem mal gebetet, irgendwo, wo man einfach das runtergeliert hat, aber gar nicht genau gewusst, was man eigentlich betet. So oder so stelle ich oft fest, dass das Gebetsleben schwierig ist, das persönliche Gebetsleben herausfordernd. Warum? Es kann sein, dass es vielleicht zur Pflicht geworden ist. Man hat keine Freude mehr, sondern ja, ich muss halt auch noch irgendwie beten. Und im Ringen um das persönliche Gebetsleben ist man irgendwie müde geworden. Und es geht irgendwie wie beim Bibellesen. Man findet plötzlich ganz viele Ausreden, warum man jetzt nicht die Bibel lesen soll oder warum man jetzt nicht gerade soll beten. Der neue Blick heute Morgen vom Vater unser soll ermutigen und uns neue Freude schenken für das persönliche Gebetsleben. Eines Tages lesen wir im Lukas 11, ihr dürft gerne die Bibel dabei haben, das mit aufschlagen, dass Jesus betet. Damals hat man laut betet und die Jünger haben das mitbekommen, dass Jesus da betet. Und irgendein Jünger ist dann gewundert geworden und hat gefragt, Jesus, lehr uns beten. Und in dieser einfachen Frage stellen wir ganz wichtige Punkte fest. Zum einen stellen wir fest, dass das Gebet, dass man das lernen muss. Zweitens bedeutet auch, dass man falsch beten kann. Dazu schreibt der Matthäus ausführlich in seinem Evangelium, Stichwort, plappert nicht wie die Heiden. Und als drittes stellen wir in dieser Fragestellung fest, es lohnt sich jetzt ganz gut zuzuhören. Wir müssen uns bewusst werden, wer eigentlich der ist, der da redet, wer der Jesus ist. Er ist Gottes Sohn. Und er gibt jetzt Tipps mit, wie man mit Gott ins Gespräch kommt. Gebet ist also Gespräch und Begegnung mit Gott. Und so hält der Lukas folgendes fest in Kapitel 11, Vers 2 bis 4. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung. Das Gebet beginnt mit der Anrede Vater. Wir haben es vorher schon ein bisschen davon gehört. In keiner anderen Religion ist es möglich, dass ein Gebet zu Gott mit Vater anfängt. Bleiben wir da kurz stehen. Wer ist der Vater? Warum dürfen wir den Schöpfer vom Universum Vater ansprechen? Im Alten Testament lesen wir, dass Priester zu Gott nur reinkommen konnten, die Stiftshütte ins Allerheiligste, indem sie ein Lamm opfern mussten. Und das war nur einmal im Jahr möglich gewesen. Gott ist so rein und so heilig, dass Menschen in seiner Gegenwart gar nicht überlebt haben. Sie wären gestorben. Es hätte das Blut herkommen müssen, das war das Lamm, das geopfert worden ist, damit man überhaupt dort reingehen konnte. Wie Mose beim brennenden Dornbusch musste die Schuhe ausziehen, so ist auch in dieser Anrede, bewegen wir uns auf einem heiligen Boden. Und das müssen wir uns bewusst werden, wenn wir das Wort Vater aussprechen. Aber wir erinnern uns gemeinsam auch an Karfreitag, was dort passiert ist. Der Vorhang zum Allerheiligsten ist verrissen worden. Jesus hat ein für alle Mal das Opfer gezahlt. Wir müssen nicht mehr ein Lamm opfern, sondern Jesus ist Opfer. Und darum dürfen wir zum Gott kommen. Und weil wir an Jesus glauben, weil er stellvertretend am Kreuz gestorben ist, dürfen wir kindlich Abba Vater sagen. Ich weiss nicht, welche Erinnerungen dass in dir hochkommen, wenn du das Wort Vater aussprichst. Oft ist ja das Wort Vater mit dem lieblichen Vater verknüpft. Aber ich kann dir sagen, egal wie dein lieblicher Vater war, der heilige Gott vom Universum möchte das Wort mit einem neuen Inhalt füllen. Und zwar durch Jesus Christus. Im Johannes 14,9 lesen wir Folgendes: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Also in der Bibel lesen wir, wie wir Jesus kennenlernen können, wie er gelebt hat. Und genau so ist auch Gott. Und eines Tages erzählt Jesus, wie denn der Gott ist. Der Gott hat einen Sohn gehabt, oder der Vater hat einen Sohn gehabt, und der hat nichts vom Vater wissen. Der ist weggelaufen, hat sich um den Dreck, um den Vater gekümmert. Und irgendwann hat er erkannt, welche Privilegien, welche Wertschätzung, welche Liebe, dass er beim Vater gehabt hat. Doch er hat sich nicht getraut, zum Zurückkehren. Viele von euch kennen die Geschichte. Irgendwann war er am Boden zerstört gewesen, hat keine Kraft mehr gehabt und hat versucht, okay, ich versuche es vielleicht doch zum Vater zurück. Und wir alle wissen, wie der Vater dann reagiert hat. Der Vater läuft dem Sohn entgegen, er rennt sogar mit offenen Armen. So ist unser Vater. Und wenn wir das Wort Vater aussprechen, dann dürfen wir auch das Bild im Kopf haben. Egal, was du in deinem Leben angestellt hast, egal, was du für einen lieblichen Vater gehabt hast, Jesus möchte es mit einem neuen Inhalt führen. Und darum frage ich dich, kennst du ihn? Kennst du den Vater? Lauf ihm entgegen, er steht da mit offenen Armen. Nach dieser Anrede kommen zwei Bitte. Dein Name werde geheiligt und dein Reich komme. Das bekannte Vaterunser, das wir aus dem Matthäus-Evangelium entnehmen, dort kommt noch eine dritte Bitte. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wichtig ist, der Schreiber vom Lukas-Evangelium hat nicht einfach den Satz auszulassen, weil das schwierig wäre zum Beten. Diese Schlussfolgerung darf man nicht ziehen. Vielmehr ist, dein Name werde geheiligt und dein Reich komme, ist eigentlich in die gleiche Linie und bedeutet auch, dein Wille geschehe. Wir halten also fest im Austausch vom Vater unser im Lukas-Evangelium, im Matthäus-Evangelium, dass es gar nicht so stark um die Worte darauf ankommt, sondern vielmehr um den Inhalt und Struktur. Und der Inhalt dieser Anrede ist sehr wichtig. Wenn wir nicht wissen, wer der Vater ist, ist es unmöglich, den anderen Satz weiterzubeten. Bleiben wir beim Inhalt der nächsten zwei Bitten. Geheiligt werde dein Name. Über das Wort geheiligt, das stolpert man ja noch gern. Zunächst ist das Wort von der Heiligkeit der säkularen Menschen ein bisschen fremd geworden. Zudem bleibt eine logische Frage offen, soll jetzt der Name geheiligt werden? Ist denn der nicht schon heilig? Wir bitten Gott in dieser Bitte um Bewahrung. Und zwar um Bewahrung, dass wir seinen Namen nicht in Schmutz ziehen. Weil oft stehen wir in der Gefahr, selber gut dastehen wollen. Wir wollen selber heilig sein. Aber mit Undankbarkeit und Gleichgültigkeit ziehen wir seinen Namen in Dreck. Johannes Calvin ist der Reformator aus Genf. Er hat gesagt, Gottes Name heilige nicht nur durch ein anständiges Leben, sondern auch mit dankbarer Freude, mehr noch von anbetendem Bewusstsein seiner Schönheit. Bei dieser Bitte dürfen wir innehalten und staunen über die Schönheit Gottes. Arbeiten, er ist heilig. Über was dürfen wir staunen? Über das einzigartige Geschenk, dass der Heilige, Unantastbare, der König der Könige, der Ewige von Ewigkeiten, uns Sünder nicht verurteilt, sondern uns vergibt. Heilig bedeutet auch, Gott duldet keine Sünde. Und darum ist das erstaunende Geschenk kurz zusammengefasst. Ich habe es euch schon mal gesagt, aber Wiederholungen lohnen sich. Ich bin sündiger, als ich je glauben kann. Aber, und das Aber ist gross, durch Jesus Christus mehr geliebt, als ich je hoffen kann. Und die Erkenntnis darüber, wer Jesus ist und was er für mich gemacht hat, führt mich unaufhörlich in das Staunen hinein. Und das Staunen ist Triebfeder fürs Gebet. Es treibt mich förmlich zu Gott. Und wenn wir das Staunen verloren haben, dann müssen wir dringendst wieder neu zum Kreuz und wieder neu erfahren, was es heisst, was Jesus gemacht hat. Das grossartige Staunen darf uns nicht, auch wenn wir schon lange im Glauben sind, soll uns immer wieder neu in Staunen bringen. Dein Reich komme. Da liegt das Kriegsbeil begraben. Die Ursache von allen Problemen der Menschen ist genau da. Wir Menschen sind geschaffen worden, um Gott zu dienen. Aber wenn wir versuchen, anderen Sachen zu dienen, kommt es zu allen anderen möglichen Problemen. Es ist wie, wenn wir ein Gerät erfinden, wir Menschen, aber wir benutzen es für einen völlig anderen Zweck. Es funktioniert zwar irgendwie, aber doch nicht richtig und es währt überhaupt nicht lang. Gott hat uns geschaffen zu seinem Bild. Viele Menschen tun alles daran, von dem Bild so weit wie möglich wegzurennen. Mit dieser Bitte, dein Reich komme, legen wir alles auf den Tisch. Herr, nicht mein Reich komme, sondern ich richte mein Herz ganz nach dir aus. Anders ausgedrückt, man bittet Gott, vollständig über uns zu herrschen. Wir geben unser Lebenszepter in die Hand von Gott. Und wieder, das können wir nur aussprechen, wenn wir wissen, wer der Vater ist. Diese Rede ist so wichtig. Und wir geben sein Zepter für alle Lebensbereiche, für unsere Gefühle, Wünsche, Gedanken und Loyalitäten. Loyalität ist ja interessant. Zu was sind wir wirklich loyal? Statt Familie über Gott, der Beruf, das Hobby. Kinder singen passend, Jesus ist die absolute Nummer eins. In dieser Bitte wird Gott als die höchste Bitte, als die höchste Priorität einteilt. Wenn wir jetzt vom Inhalt ein paar Gedanken auf die Struktur werfen, stellen wir fest, dass Jesus seine Jünger zuallererst auf Gott ausrichten will. Bevor es um irgendwelche Bitte oder Gebet geht, geht es eigentlich darum, dass wir unser Herz auf Gott ausrichten. Warum? Weil es befreit uns, es heilt uns von dem, um uns ständig um uns selber zu drüllen. Wie oft beim Gebet geht es eigentlich nur um mich. Der Start ist so wichtig. Und das soll eigentlich in all unseren Gebeten wiederklingen. Sei es Dank, Bitte, Gebet, Klage. Wir müssen zuallererst uns auf Gott ausrichten. Er schärft unseren Blick für die Realität, weil da erkennen wir, Gott ist Gott und wir sind Menschen. Gott dürfen wir voll vertrauen. Und jetzt, was Vater unser schon fast vorbei ist, können wir unsere Bedürfnisse ihm schildern. Nachdem unsere Perspektive auf Gott ausgerichtet ist, geht es im Eigentlichen jetzt um einen Test. Denn in den nächsten Worten, wenn wir die nächsten Worte ehrlich aussprechen, ist es wie ein Spiegel zu unserem geistlichen Leben. Es geht um Selbsterkenntnis und um Ehrlichkeit. Auffallend ist als allererstes, dass es ein gemeinschaftliches Gefühl ist. Uns, unser, uns. Es ist kein egoistisches Gebet. Vielmehr zeigt es uns, dass wir dringend nötig haben, gemeinsam immer wieder vor den grossen Gott zu treten. Und eine Gelegenheit haben wir davon gehört, am 1. August. Geht dort an und betet gemeinsam zu dem grossen, allmächtigen Gott. Das Erste, was wir anlegen dürfen, ist: unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag. In den Sprüchen 30, 8 bis 9 lesen wir Folgendes: Bewahre mich davor zu lügen und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, wozu brauche ich den Herrn? Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe deinen Namen in Verruf. In dieser Bitte geht es um Grundbedürfnisse und nicht um Luxusartikel. Und wir erinnern uns, in welcher Haltung wir uns befinden. Unser Herz ist zur Ruhe gekommen. Im vollen Vertrauen, wer Gott ist, dürfen wir jetzt unsere Bedürfnisse in einfachen Worten vor ihn bringen. Unser Herz ist zur Ruhe gekommen. Keine Sorgen, keine Zweifel, alles dürfen wir bei ihm geben. Mein lieblicher Vater hat mich gelernt, und das war eine gute Lehre, du kannst in jeder Lage beten. Vielleicht denken, das ist unmöglich, im Streit oder wo auch immer. Aber das ist das Beste, was ich je für mein Leben erfahren habe und was ich euch gerne mitgeben möchte. In jeder Lage kann man beten. Warum? Weil Gebet ist Begegnung und Gespräch mit Gott. Es ist ja logisch, wenn man dem allmächtigen Gott begegnet, dass etwas passieren muss. Es verändert unser Herz. Und das grösste Geschenk ist, wenn wir im Streit beten können. Es sind alle Wind aus den Segeln raus. Wir kommen einen neuen Blick für die Realität über. Ich möchte dich ermutigen, wenn du Zweifel oder Sorgen hast, mach daraus ein Gebet. Behalte die Struktur bei. Führ dir zuerst hin zu dem, wer Gott ist. Mach dir klar, wer Jesus ist. Wir schreiben Gott nicht arrogant vor, was er zu tun hat. Er ist der Vater. Und er weiß, was wir Kinder brauchen. Wie oft bin ich innerlich unruhig und gestresst und weiß nicht, wo ane mit meinen Sachen. Oft bin ich dann im Büro, dann gehe ich da rüber, hocke mich dort hin und fange an zu beten. Begegnung mit Gott ist ein Gespräch, das unser Herz zur Ruhe bringt. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig wurden. Ich habe vorhin von einem Test gesprochen. Und da sind wir jetzt angelangt. Da wird unser Stolz gefordert und auch aufdeckt, wie es um uns geistlich steht. Bevor wir Gott um unsere Sünden können Vergebung bitten, sollen wir allen um Vergebung bitten, die an uns schuldig geworden sind. Da wird aufdeckt. Da geht es ums Eingemachte. Der Heilige Geist wohnt in allen von uns. Und wenn du jetzt spürst, dass da irgendetwas ist in deinem Herzen, das nicht in Ordnung ist, dann bring es in Ordnung. Vergib. Vielleicht fragst du dich, wie ist es überhaupt möglich zu vergeben? Und ich sage dir, es ist unmöglich. Menschen möglich ist es nicht zum Vergeben. Es geht gar nicht. Zumindest nicht tiefgreifend. Aber da passiert etwas ganz Besonderes, und zwar Gottes Wort trifft unser Herz. In der Anrede und in der Bitte haben wir kennenlernen, wer der Gott ist. Der seinen himmlischen Königspalast verlässt und auf die Welt runterkommt. Und er kommt nicht, dass Menschen ihm dienen, sondern er dient uns. Unüberbietbar dient er uns, indem es ein einmaliges Opfer ist und für uns am Kreuz stirbt. Und bevor du überhaupt in der Lage bist, Gott zu lieben, hat er dich geliebt. Das muss uns immer wieder bewusst sein. Und diese Liebe bewegt uns zur Vergebung. Es ist kein Pflichtgefühl. Wenn du das Gefühl hast, du musst Gott vergeben, dann sind wir auf dem Holzpfad. Gottes Wort trifft uns zuerst. Und aus dieser Liebe raus sind wir frei zum Vergeben. Und diese Liebe gibt uns auch Mut. Ich musste auch diese Woche etwas aussprechen und vergeben. Und es braucht Mut, dieser Person gegenüberzutreten und um Vergebung zu bitten. Aber es ist die unaussprechliche Liebe vom Vater, der seinen eigenen Sohn dahingegeben hat zur Vergebung von deiner Schuld, von meiner Schuld. Und von dieser Liebe getroffen sind wir fähig, zum Vorwärts zu gehen. Es ist ein Test. Wie steht es um unsere Nachfolge? Sind wir bereit, anderen zu vergeben? Wenn ja, dann wird Gott dir auch vergeben. Der Umkehrschluss ist tragisch. Führe uns nicht in Versuchung. Das ist ja heiß diskutiert worden. Gerade vor ein paar Jahren hat der Papst Franziskus gesagt, die deutsche Übersetzung ist nicht gut. Er meint, die Zitat, es ist nicht gut. Es ist nicht Gott, Entschuldigung, es ist nicht Gott, der mich in Versuchung stößt, um dann zu sehen, wie ich gefallen bin. Ein Vater tut das nicht. Ein Vater hilft sofort dabei auf, wieder aufzustehen. Der Versucher ist vielmehr Satan. Franziskus hat ganz viel Beifall gefunden auf seinen Anstoß. Doch ist das da wirklich gemeint? Und ich frage mich, welchen Vater hätte der Franziskus vor Augen? Es ist so wichtig, zu wissen, wer die Anrede ist. Die Bibel beschreibt Leiden und Schwierigkeiten wie ein Schmelzofen, wo alles wie Schlacke abtrennt wird. Also wenn wir in Leid und Schwierigkeiten hineinkommen, in die Krise, dann ist es wie ein Schmelzofen, können wir uns vorstellen, wo alles wie Schlacke durchbrennt wird, damit wir tiefere Liebe haben. Mehr durchhalten mögen, mehr Selbsterkenntnis, mehr Demut, mehr Glauben. Oder im Bild von Franziskus gesprochen, ein Vater macht doch mit seinem Kind Laufübungen, steht nebendran und sieht, ja, das Kind kann schon gut laufen. Aber ein Vater nimmt doch dann einen Stein, stellt ihn vor das Kind und schaut, was er macht. Er will ja, dass das Kind wachsen kann, dass er stärker wird. Und dann steht er nebendran und schaut zu, was passiert jetzt. Schreit um Hilfe, steht auf, kämpft weiter, bleibt sie dran. Das ist für mich ein Vater, der mich auch ernst nimmt in meinem Weggang. Und so ist auch unser himmlischer Vater. Er ist nicht einer, der uns immer zu Hilfe eilt, sondern er ist auch einer, der uns herausfordert, der uns Prüfungen zulässt. Was ist genau gemeint mit dieser Bitte? Und führe uns nicht in Versuchung. Mit den Reformatoren Calvin und Luther glaube ich, dass es in dieser Bitte um Bewahrung und Schutz geht. Und zwar im ganz Speziellen, um der Sünde überhaupt nachzugehen. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Sünde. Die linke oder rechts, oder man kann die nennen, wie man will. Auf der einen Seite haben wir Reichtum, Versuchung von Reichtum. Da haben wir auch vorher im Spruch gehört, Herr, schenke nicht, dass ich zu reich bin. Stolz, Ehr. Ihr seht auch, wie der Text immer höher aufrutscht. Überheblichkeit. Und schlussendlich, ich brauche Gott nicht. Aber dann gibt es auch noch eine andere Seite, die genauso schlimm ist. Armut. Schmach. Leid. Verzweiflung. Alle Hoffnung verlieren. Und schlussendlich sich von Gott entfremden, weil man nicht weiß, was der Vater eigentlich uns schenken wird. Das sind so zwei grosse Versuchungen, die da sind. Wohlstand und Leid können unsere Versuchung werden. Beide können uns im jeweiligen Vertrauen von Gott ganz wegnehmen. Wenn Gott uns also in eine Prüfung führt, bitten wir ihn, dass Gott uns bewahrt, dass wir nicht in diesen Versuchungen stecken bleiben, sondern dass wir daran wachsen dürfen. Jesus sagt an einer Stelle zum Petrus: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn Jesus persönlich zu Petrus muss beten, Petrus, der so ein starker Mann ist, der selber Jesus gesehen hat, wie viel mehr brauchen wir auch das Gebet? Ich habe am Anfang erwähnt, die Predigt soll ermutigen zum Beten. Und darum frage ich zum Schluss, warum soll man beten? Gebet ist Begegnung und Gespräch mit Gott. Eigentlich das Schönste, was uns Menschen passieren kann. Auch Jesus war mit dem Vater ganz verbunden und hat sich immer wieder zurückgezogen, allein oder mit den Jüngern zum Beten. Und in dieser Begegnung hat er Kraft bekommen. Und so ist es auch bei uns. Auch wir kommen Kraft über. Unser Herz wird neu aufs Richtige ausgerichtet und bewirkt in uns das Gefühl und den Zustand vom stillen Vertrauen und der zuversichtlichen Hoffnung. Und darüber hinaus hilft das Gebet uns auch, gerade Vater unser, uns auch immer wieder einem geistlichen Test zu unterziehen, wie steht es um uns eigentlich in der Nachfolge. Bin ich noch auf Kurs? Gebet führt mich zur Ehrlichkeit und Selbsterkenntnis. Wenn wir im Kapitel 11 weiterlesen, und das möchte ich euch ermutigen, das daheim mal zu machen, in der Ferien oder mal an einem ruhigen Abend auf der Terrasse, sind zwei Gleichnisse, wo Jesus darüber erzählt, wie Gott reagiert, wenn wir Menschen beten. Unglaublich ermutigend. Ich möchte euch nur das vorlesen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Vertrauen wir still auf Gott, dass er uns das macht. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Gebet, wo du uns weitergegeben hast. Und Herr, es erfüllt mich immer wieder neu mit Staunen, wie viel in diesen Wort drin sind. Es ist noch gar nicht alles ausgeschöpft an dem heutigen Morgen. Herr, und ich bitte dich für uns alle, lehr du uns immer wieder richtig zu beten. Dass wir nicht um uns selber trüllen müssen, sondern unser Herz ganz zu dir ausgerichtet werden. Und wir dürfen merken, wie unser Herz neu erfüllt ist von dem Vertrauen und von dieser zuversichtlichen Hoffnung, wie wunder und schön du bist. Herr, wir danken dir für das, was du gemacht hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Dass wir zu jeder Zeit mit voller Zuversicht zu deinem Thron kommen dürfen und dir alles hinlegen und dich auch bitten in diesen Zeiten, wo wir Hilfe nötig haben. Und Herr, du siehst, was uns beschäftigt, was uns herausfordert, vielleicht im Beruf, privat. Herr, du siehst unser Herz. Und wir bitten dich gemeinsam, prüf du unser Herz. Du siehst, wie wir es meinen und führe uns auf den richtigen Pfad. Amen.